SWR 2 Forum.
Heute zum Thema die digitale Ignoranz, was hindert uns am Datenschutz? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Im Netz nannte er sich großspurig God oder Orbit. Im realen Leben führte er eine eher unscheinbare Existenz. Seit gestern wissen wir, hinter dem Datenklau, der die deutsche Politik tagelang in Atem gehalten hat, steckt wohl keine ausländische Hackergruppe, kein professioneller Cyberkrimineller, sondern ein 20-jähriger Schüler aus Hessen, der noch bei seinen Eltern wohnt. Dennoch konnte der mutmaßliche Täter scheinbar ungehindert Passwörter knacken, sich Zugang zu E-Mail-Konten und Twitter-Accounts verschaffen und massenweise intime Daten von prominenten Personen abgreifen. Handynummern, Personalausweise, Familienfotos. Zwar ist es den Sicherheitsbehörden gelungen, den Fall aufzuklären, doch es bleiben Fragen. Wie konnte der Schüler wochenlang unbemerkt geklaute Dokumente im Netz verbreiten? Wer hat beim Datenschutz versagt? Der Staat oder die Opfer? Und braucht es Skandale wie diesen, damit Menschen beginnen, ihre Privatsphäre auch in der digitalen Welt zu verteidigen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit dem Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering, dem IT-Sicherheitsexperten Rüdiger Trost. Er berät bei der Firma F-Secure in München Unternehmen und Privatpersonen zum Thema Datenschutz. Und mit Thomas Jatzombek, Mitglied der CDU im Deutschen Bundestag und bis 2018 digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Herr Jatzombek, Sie selbst sind von dem Datenklau betroffen. Ihre Handynummer befindet sich in den Dokumenten, die der Täter im Netz verbreitet hat. Wie haben Sie reagiert, als Sie gehört haben, hinter dem Angriff auf Ihre Daten steckt ein 20-jähriger Schüler?
Ich habe ehrlich gesagt sowas erwartet, denn als das am Freitagmorgen die Runde machte, vielmehr war es mein Fraktionsvorsitzender, der anrief und sagte, guck doch mal da rein, sah man doch relativ schnell ein Profil. Und das Profil waren Facebook, waren Twitter-Konten, waren private E-Mail-Adressen. Da wurde aber nichts von Festplatten gesaugt, da wurde ganz klar auch nichts von Bundestagsservern gezogen. Und damit war für mich relativ offensichtlich, dass es sich hier nicht um Geheimdienstaktivitäten handelt, sondern um Angriffe, die am Ende halt eben ein IT-Nerd alleine auch machen kann. Und mit so einem ähnlichen Profil habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Und insofern ist es mal gut, dass solche Leute dann auch geschnappt werden. Das hat dann hoffentlich eine abschreckende Wirkung für den einen oder anderen.
Hm. Herr Trost, Sie kennen sich aus in der Hacker-Szene. Der junge Mann war nach Ansicht von Experten sehr unvorsichtig bei seiner Tat, hat selbst viele Spuren hinterlassen, die es den Behörden dann leicht gemacht haben, ihn zu fassen. War das Glück im Unglück?
Ja, kann man so sagen. Also er ist tatsächlich sehr unvorsichtig vorgegangen, hat mit seiner Tat geprahlt und irgendwann kommt das natürlich dann raus. Also wenn er jetzt quasi Beispiele oder konkret erzählt, welche Systeme er wann geknackt hat, dann ist es natürlich da leichter, das rauszufinden, weil in irgendeinem Logfile taucht natürlich dann seine Spur auf. Und dadurch, dass er so unvorsichtig vorgegangen ist mit der Geheimhaltung seiner Tat, war es natürlich für die Ermittlungsbehörden da ein leichtes, den zu finden. Mhm. Das ist in der Regel nicht immer so. Deswegen war das tatsächlich Glück.
Ja, man fragt sich ja schon, was wäre dieser Datenklau aufgeflogen, wenn da professionelle Hacker am Werk gewesen wären?
Naja, es ist gut möglich, dass es irgendwann auftritt, aber nicht so schnell. Also dass man den jetzt innerhalb von 2 Tagen im Endeffekt ausfindig gemacht hat, ist tatsächlich nur darum, deswegen, weil er einfach sehr unvorsichtig vorgegangen ist. Bei professionellen Hackern würde es deutlich länger dauern oder auch nie ans Tageslicht kommen.
Herr Welchering, der Tatverdächtige hat uns mit relativ simplen Mitteln vor Augen geführt, wie angreifbar unsere Daten im Netz sind. Und obwohl die Aktion illegal war, aber müssen wir ihm dafür dankbar sein, dass er uns die Augen geöffnet hat?
Also die Augen wurden uns eigentlich schon sehr oft geöffnet, nur wir haben das da nach 3 oder 4 Tagen wieder vergessen, wenn nämlich im Netz das nächste Katzenvideo um die Ecke kam. Und dann wurde die Diskussion, wie leicht beispielsweise Twitter oder Facebook wirklich zu knacken sind, welche unglaublich miserablen Sicherheitsvorkehrungen solche Plattformen haben, einfach wieder beiseite gelegt.
Aber was hat es denn für den Täter so einfach gemacht, an die Informationen zu gelangen?
Also er hat Informationen aus verschiedenen Quellen ja genommen. Zum einen war es tatsächlich oder ist es ja immer noch einfach, beispielsweise einen Account von Twitter einfach mal zu übernehmen. Da braucht man kein sehr großes Informatikwissen dazu. Zum zweiten, er hat auf verschiedenen Plattformen und Tauschbörsen, auf denen solche Daten angeboten werden, eben auch einfach zugeschlagen und gesammelt, was er da kriegen konnte. Und wenn man das fleißig macht über einen gewissen Zeitraum, dann kann man auf erkleckliche Daten kommen.
Das heißt, das war eine Fleißarbeit?
Das war eine Fleißarbeit. Wobei einige der Daten sind sicherlich nicht großartig erbeutet worden. Also viele der Handynummern oder auch der Adressen, die es da so gab, die habe ich auch schon in Mailsignaturen gesehen. Und wer seine beispielsweise Handynummer in eine Mailsignatur hineinschreibt, der muss natürlich damit rechnen, dass die auch öffentlich ist.
Fest steht ja, der Datenklau, der hätte weit mehr und nicht nur prominente Opfer treffen können. Herr Zombeck, Bundesinnenminister Seehofer nannte den Fall einen Warnschuss. Andere sprechen von einem Weckruf. Beim Thema Datenschutz befinden sich die Deutschen, um im Bild zu bleiben, im Tiefschlaf?
Ich fürchte, dass Herr Trost da vollkommen recht hat. Dieses Aufschrecken, das gilt dann immer für 1, 2, 3 Tage und dann flacht das halt ab, weil man irgendwie doch das Gefühl hat. Für mich ist das gar nicht so schlimm. Und das Verrückte ist, ich habe mit dem einen oder anderen Kollegen da am Freitagmorgen telefoniert und da sagte dann zu mir einer, ja, also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas Kritisches geschrieben habe. Und dann habe ich da so reingeguckt und dachte, okay. Also die Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung, die mögen sich dann teilweise auch sehr stark unterscheiden. Und ich glaube, wir können das nicht den Leuten alle eine überlassen, ähnlich wie es ja beim Auto halt eben auch gewisse Grundregeln gibt, die dann durchgesetzt werden. Glaube ich, müssen wir bei dem ganzen Thema IT-Sicherheitsgesetz jetzt auch mehr auf die Verbraucher schauen. Im Koalitionsvertrag ist das auch angelegt, dass man einfach bestimmte Mechanismen einfordert ab einer gewissen Nutzerzahl, so dass die Leute automatisch geschützt werden, ob sie es jetzt nun am Ende selber aktiv betreiben oder nicht.
Aber bevor wir zu der Verantwortung von Herstellern und von staatlichen Institutionen kommen, lassen Sie uns nochmal bei den Verbrauchern bleiben. Herr Trost, das beliebteste Passwort der Deutschen ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist uns Datenschutz egal?
Man könnte es meinen. Also über das Thema Passwort reden wir schon seit Jahren. Und es gibt auch genug, sage ich mal, Webseiten, wo man lesen kann, wie man ein sehr gutes Passwort erstellt. Und da gibt es gute Tipps. Es gibt Passwortmanager, es gibt 2-Faktor-Authentifizierung. Aber es scheint einfach nichts zu helfen. Also wenn das jetzt jemand hört und wenn diese ganze Hack jetzt oder dieses ganze Problem jetzt was gebracht hat und die Leute hören jetzt hier zu, vielleicht ist es heute mal an der Zeit, sich einen Passwortmanager zu installieren und vielleicht auch mal die Passwörter von meiner Haupt-E-Mail-Adresse einfach mal zu ändern. Also nicht morgen, sondern am besten jetzt gleich.
Aber lassen Sie uns mal Ursachenforschung betreiben, Herr Welchering. In dem Land, in dem es einst Aufstände gegen die staatliche Volkszählung gab, warum überträgt sich die Forderung nach dem Schutz der Privatsphäre nicht in die digitale Welt?
Weil es so bequem ist, diese Forderung nicht zu stellen. Wir bekommen beispielsweise einen solchen Dienst wie Gmail vorinstalliert auf unseren Smartphones, wissen, dass Google alle Mails, die über diesen Dienst laufen, mitliest, aber benutzen ihn trotzdem und weichen eben nicht aus zu einem deutschen Dienst wie Posteo oder GMX oder web.de. Es hat sehr viel mit der Bequemlichkeit zu tun.
Das heißt, es gäbe Alternativen.
Es gibt Alternativen, nur die meisten Menschen kümmern sich gar nicht um die Alternativen, sondern sind mit dem zufrieden, was sie da eben mehr oder weniger vorinstalliert einfach bekommen.
Herr Trost, machen Sie die Erfahrung auch in der Praxis, sind wir zu bequem?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, dass die kostenlosen Dienste, wie jetzt zum Beispiel das Gmail, das angesprochen ist, ist eben auch von der Funktionalität für den Endverbraucher sehr gut. Und da muss ich schon suchen, ob ich eine Alternative finde, die ich denn bezahlen darf, anstatt jetzt sozusagen mit meinen Daten zu zahlen, weil für Gmail ist, also das Postfach ist kostenlos, aber ich zahle eben damit, dass meine Mails analysiert werden, ich dann zielgerichtete Werbung bekomme. Das ist quasi die Währung für Google. Wenn ich jetzt eigentlich ein sicheres Postfach haben möchte, dann möchte ich die gleichen Funktionalitäten wie eben das Gmail haben zum Beispiel, aber würde vielleicht gerne dafür zahlen und sagen, hey, ich zahle dafür im Monat gerne meine 2, 3 Euro dafür, dass eben meine E-Mails nicht analysiert werden, dass meine Privatsphäre auch noch gewährt bleibt.
Herr Zombeck?
Ja, ich glaube, dem kann ich auch so zustimmen. Also die Dinge, die Nutzer sind halt am Ende bequem, weil sie auch jetzt nicht verliebt darin sind, irgendein E-Mail-Postfach zu betreiben, sondern sagen, ich brauche ein Werkzeug. Das Werkzeug ist da, es funktioniert erstmal und dann wird das halt eben auch genutzt. Und deshalb, glaube ich, muss man tatsächlich über diese Standards einfach mal reden.
Aber auf der anderen Seite ist es ja so, Herr Welchering, Datenschutz, wenn man ihn ernst meint, der ist ja auch durchaus komplex und kann zeitaufwendig sein. Also allein sich die Passwörter für alle Dienste zu merken, die man online nutzt, das überfordert ja schon viele.
Das überfordert in der Tat viele und dann sollte man sich auch nicht nur auf den Passwortmanager verlassen, denn auch da gibt es sehr große Unsicherheiten. Und ich glaube, auch mit dieser Debatte, die wir gerade führen, lenken wir auch ein wenig von den Problemen ab. Und das ärgert mich auch ein wenig an dieser gesamten Datenleak-Affäre, weil die eigentlichen Probleme in Sachen IT-Sicherheit, die bestehen nach wie vor darin, dass es eben Sicherheitslücken gibt, die nicht geschlossen werden, die offen gehalten werden und dass organisierte Kriminalität, Nachrichtendienste und Militärs diese Sicherheitslücken ausnutzen für Spionageprogramme und für digitale Angriffe. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir auch mit solchen Datenskandälchen zu tun haben, wie wir den jetzt am vergangenen Freitag erlebt haben. Aber das sind eigentlich die unbedeutenderen Vorkommnisse.
Ich will aber trotzdem noch mal gerne in der Praxis bleiben, Herr Trost. Wird von den Fachleuten beim Thema Datenschutz zu wenig an den Endkunden gedacht? Also, dass es um Lösungen gehen muss, die im Alltag auch anwendbar sind?
Ich denke nicht, dass zu wenig an den Endverbraucher gedacht wird. Man spricht schon sehr viel darüber, was man tun kann im Thema Backup, im Thema Anti-Malware und so weiter. Jeder, der normalerweise einen PC benutzt, wird irgendwo mal mit dem Thema konfrontiert, sei es im Bekanntenkreis oder beruflich, dass er eine Schulung bekommt, beziehungsweise im Bekanntenkreis hört, hey, meine Daten wurden verschlüsselt oder meine Daten sind zerstört worden. In der Form. Das heißt, man wird schon damit konfrontiert und dann sollte man sich eben auch mit dem Thema befassen und dann Gegenmaßnahmen ergreifen.
Ein Einspruch, euer Ehren. Ich glaube, dass gerade Unternehmen da eigentlich gar nicht daran interessiert sind, dass wirklicher Datenschutz auch Platz greifen wird. Wenn ich mir beispielsweise nur anschaue, die Anbieter von elektronischen Gesundheitsakten, die teilweise ja mit wirklich haarsträubenden Sicherheitstechniken arbeiten, die wollen ja in erster Linie tatsächlich einfach nur ihre Dinge verkaufen. Und die sind gar nicht daran interessiert, großartig in Datenschutz zu investieren, sondern sie wollen mit ihren Diensten so viel Gewinn machen wie möglich.
Ich werfe jetzt nur ungern hier Schütte Wasser in den Wein, aber ich glaube, wir müssen mal unterscheiden zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Das erscheint mir jetzt wichtig, weil Datenschutz ja gemeinhin heißt, dass man sowieso erst Daten mal verarbeitet und die aktiv weitergegeben werden. Wir reden ja jetzt hier über den Schutz von Daten, die man alleine in der Privatsphäre haben möchte. Und da ist manchmal sogar Datenschutz ein Problem für die Datensicherheit, wenn zum Beispiel Logfiles schnell gelöscht werden müssen. Ich habe den Eindruck, dass bei den Anbietern am Ende ein großer Wettbewerb ist und wir haben schon lange im Telekommunikationsgesetz ein Paragraphen verankert, dass halt ein Provider Internetanschlüsse auch abschalten kann, wenn da dauerhaft Geräte sind, die über ein Virus andere angreifen. Das macht aber kein Anbieter, weil unterm Strich sagt uns jeder, also wenn ich jetzt meine Kunden rausschmeiße, dann sind die verärgert, gehen zum anderen Anbieter und der macht das nicht und dann habe ich einen riesigen Nachteil im Wettbewerb. Und deshalb glaube ich, gibt es bestimmte Mechanismen, die für die Kunden unbequem sind, wo sich die Anbieter nicht besonders hinterherklemmen, weil sie sagen, wir würden es sofort machen, wenn das für alle geht. Aber wir wollen nicht die Einzigen sein, die den Kunden mit dem Unbequemen konfrontieren.
Ja, wobei die Datenschutzgrundverordnung ja hier durchaus Ansatzpunkte bietet, nur die müssen natürlich umgesetzt werden. Und da sie noch nicht so lange wirklich gilt, glaube ich, brauchen wir da auch noch eine Übergangszeit, ehe wir da reinfinden.
Also ich erkenne jetzt noch nicht, was die Datenschutzgrundverordnung wirklich für die IT-Sicherheit beiträgt. Da glaube ich, müssen wir eher überlegen, was wir mit dem IT-Sicherheitsgesetz machen, der NIS-Richtlinie der Europäischen Union. Das sind jetzt eigentlich die Punkte, wo man eigentlich jetzt mal auch für diese ganzen Internet-of-Things-Geräte Mindeststandards, Gütesiegel verankern muss, wo man am Ende halt eben auch Auflagen für Anbieter macht, wie zum Beispiel eben dann eine verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung etc.
Ja, das ist eine zweite Diskussion, auf die müssen wir unbedingt kommen. Aber natürlich hängt die Datenschutzgrundverordnung zunächst mal mit dem Datenschutz zusammen. Und Datenschutz hat natürlich dann auch Auswirkungen oder Datenschutz und Datensicherheit hängen da einfach in einigen Punkten auch zusammen. Die sollte man zwar unterscheiden, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Zumbeck, aber man muss auch die sozusagen Konnektivität dieser beiden Punkte sehen.
Aber das Problem ist ja, dass beim Thema Datenschutz offensichtlich Menschen bereit sind, sofort überall die Häkchen zu setzen und allem zuzustimmen, wenn sie sich davon einen Vorteil versprechen. Und tatsächlich ist das so, dass Google, Facebook, Apple, die bekommen am Ende halt eben immer für alles uneingeschränkte Opt-ins und können machen, was sie wollen. Und an dem Moment ist das Thema Datenschutzgrundverordnung auf Grund gelaufen. Und das Start-up oder der mittelständische Hersteller hat es da deutlich schwieriger, von den Kunden die Zustimmung zu bekommen. Und insofern, glaube ich, sind manche dieser Instrumente eher ein Problem als eine Hilfe.
Ja, ich gebe Ihnen recht, dass da die DSGVO nicht alles regelt, die Datenschutzgrundverordnung. Allerdings, ich glaube, eine der Schwierigkeiten liegt einfach darin, dass die Datenschutzgrundverordnung noch viel zu viel sozusagen Opt-out-Möglichkeiten vorsieht und sehr viel stärker eigentlich erst einmal zu den Opt-in-Möglichkeiten hätte kommen müssen und hätte sie vorschreiben müssen.
Können Sie da ein Beispiel geben?
Ja, in vielerlei Hinsicht beispielsweise, was Tracking Services angeht, sieht auch die Datenschutzgrundverordnung vor, dass ein Hersteller zunächst einmal die Daten von meinem Gerät mitnehmen darf, wenn ich mich beispielsweise für einen neuen Dienst, etwa durch eine Gesundheits-App anmelde, damit er nachvollziehen kann, wie ich auf diese Gesundheits-App aufmerksam geworden bin. Da erwarte ich eine Opt-in-Lösung, also ich muss zustimmen, dass er das an Daten sammeln darf. Die Datenschutzgrundverordnung sieht hier durchaus noch die Opt-out-Lösung vor.
Herr Trost, wenn jetzt von einem Warnschuss die Rede ist, dann steckt ja dahinter die Idee, dass der Leidensdruck bei den Leuten irgendwann so groß ist, dass sie ihr Verhalten im digitalen Raum ändern, dass sie endlich aktiv werden. Das hat man ja auch nach den Enthüllungen von Edward Snowden über die Massenüberwachung durch Geheimdienste gehofft. Aber lösen solche Skandale beim normalen Nutzer nicht eher das Gegenteil aus? Ob Hacker, Facebook oder die NSA, jeder spioniert mich aus und will an meine Daten, da kann ich eh nichts tun?
Doch, das habe ich schon sehr oft gehört. Das Argument, das kommt sehr, sehr häufig, dass die Leute einfach dann resignieren und sagen, ich kann machen, was ich will, irgendjemand liest doch sowieso mit. Ist natürlich Quatsch in meinen Augen. Natürlich sollte man sein Möglichstes tun, um seine privaten Daten zu schützen. Das beinhaltet natürlich auch, dass ich wähle, welchen Dienst ich denn nutze. Also wenn ich jetzt bei Facebook alles reinschreibe, dann muss ich irgendwann damit rechnen, dass diese Informationen gegebenenfalls auch publik werden. Dass da überhaupt kein Lerneffekt einsetzt bei vielen Leuten, verwundert mich ehrlich gesagt auch immer wieder. Allerdings, wenn man mal betroffen war, dann ändert sich das sicher. Aber wenn es jetzt nur im Bekanntenkreis stattfindet, dann hört man sich das an und nimmt sich das vor. Ob man es dann tatsächlich umsetzt nachher, ist dann eine ganz andere Frage.
Raus aus den sozialen Netzwerken, weg von Twitter und Facebook. Herr Jatzombek, diesen radikalen Schritt will der Grünen-Politiker Robert Habeck jetzt gehen. Ist die digitale Askese der richtige, ja vielleicht sogar der einzige Weg hin zu mehr Datenschutz?
Nein, ganz sicher nicht. Aber ohne dass zum Zwiegespräch wurde, was Herr Welchering vorhin nochmal sagte über den Datenschutz, also dieser ganze Opt-in-Mechanismus funktioniert meines Erachtens nach nicht, weil am Ende genau Facebook immer das Opt-in bekommt. Und Apple auch. Ich kenne keinen, der sein iPhone wegschmeißt, wenn nach dem Update ein Opt-in gefragt wird. Und deshalb ist das einfach eine Benachteiligung unserer Unternehmen. Und es hilft niemandem beim Datenschutz. Und das ist auch die Erkenntnis, die wahrscheinlich Herr Habeck gemacht hat, dass er am Ende allem zugestimmt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, über einen Politiker wird sowieso in den sozialen Medien geschrieben. Und wenn er einen dummen Satz im Fernsehen sagt, dann werden auch ganz viele Leute auf Twitter diesen Satz kommentieren. Und dann finde ich, ist es schlauer, wenn man selber an der Diskussion noch teilnehmen kann, als wenn man das komplett nur noch Dritten überlässt.
Das ist das der Fall des Politikers. Aber Herr Welchering, der normale Nutzer, auch für den ist es eigentlich unvorstellbar, die Google-Suche nicht mehr zu nutzen, all seine Kontakte auf Facebook zu verlieren? Eigentlich unvorstellbar.
Ja, wobei zu Google gibt es eben auch beispielsweise Metacrawl, Metagirl oder andere Suchmaschinen, die durchaus Alternativen bieten, DuckDuckGo, die den Nutzer nicht so ausspähen, wie Google das macht.
Aber das sagen Sie als IT-Spezialist, ist das für normale Nutzer nicht einfach zeitlich sehr aufwendig, sich darüber Gedanken zu machen, all diese Dienste erstmal zu suchen, zu finden?
Ja, ich glaube, da haben wir Journalisten auch eine Aufgabe, die wir nur unzureichend wahrgenommen haben. Wir haben zu wenig über genau solche Alternativen berichtet. Wir haben sehr viel darüber berichtet, was alles schief geht. Wir haben ziemlich viele Katastrophengemälde an die Wand gemalt. Wir haben aber in den meisten Fällen dann eben nicht gesagt, wo liegen denn die Alternativen. Und der Nutzer nimmt natürlich das, was vorinstalliert ist und geht dann damit um.
Das stimmt absolut. Ich glaube, das Problem ist, dass für den Verbraucher oder den Nutzer überhaupt keine Vergleichbarkeit da ist. Also wenn wir noch über die Sicherheit reden, ob ich jetzt mein E-Mail-Postfach bei Google habe, bei Posteo, bei 1&1 oder bei der Telekom, für den Nutzer gibt es niemanden, der sagt, dieser Dienst ist sicherer und dieser Dienst ist weniger sicher, so wie sie das fast aus allen anderen Bereichen des Lebens kennen, wo es immer Testurteile, Qualifizierungen gibt. Und sowas muss halt her, weil ansonsten resignieren die Leute natürlich, weil sie sagen, ich kann mir überhaupt keine Meinung bilden. Wie soll ich denn verstehen, welcher Dienst jetzt besser und welcher Dienst schlechter ist? Und das gilt natürlich auch für Suchmaschinen und andere Dinge. Es ist, glaube ich, für viele Leute einfach völlig undurchschaubar, was hinter der Fassade steckt.
Naja, und das Problem ist, die kaufen sich eben keine Computerzeitschrift, die solche Tests dann veröffentlicht, sondern eigentlich brauchen wir genau solche Übersichten, solche Vergleiche, ich sag mal, in einem mehr oder weniger massenmedialen Zusammenhang. Und da haben wir nicht.
Das hilft aber auch nur bedingt. Das heißt also, wenn ich jetzt einen anderen E-Mail-Service nutze, der vermeintlich sicherer ist als jetzt ein Google zum Beispiel, dann hilft es auch nicht, wenn ich dann nachher das Passwort 12356 nehme. Also das hängt schon alles damit zusammen, dass die Leute auch so ein bisschen bewusster auf das Thema schauen und das einfach auf der Uhr haben, dass Security auch im Privatumfeld und einfach ein großer Teil ist.
Herr Trost, haben Sie da irgendetwas, was Ihnen Hoffnung macht, dass da der digital mündige Bürger auf dem Weg ist?
Also ich denke schon, weil bei vielen Diensten ist ja mittlerweile diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, also sprich, dass ich, wenn ich mich einlogge, nochmal eine SMS bekomme mit einem PIN-Code zum Beispiel, ist der schon voreingestellt oder kann ich zumindest aktivieren. Ich gehe davon aus, dass da immer mehr Dienste mit draufspringen jetzt in Zukunft, eben auch durch solche Leaks und durch solche vermeintlichen breiten Hacks. Und wenn sich die Leute daran gewöhnt haben und merken, das ist alles gar nicht so kompliziert, dann wird das auch mehr genutzt werden. Weil für mich gibt es keinen Grund, ein Passwort zu haben, was so einfach ist, dass ich mir merken kann. Wie gesagt, ich bin da schon der Meinung, Herr Welchering, dass ein Passwortmanager hier auf jeden Fall die Security auf eine andere Stufe hebt. Dass es nicht das ultimative, hundertprozentige Schutztool ist, ist auch klar. Aber immer noch besser als das gleiche Passwort bei sämtlichen Diensten oder ein sehr einfaches Passwort zu haben.
Erklären Sie ganz kurz, wie so ein Passwortmanager funktioniert, für die, die es nicht wissen.
Also das ist sozusagen ein Programm, kann man sich vorstellen wie ein Safe, wo meine Passwörter zu den einzelnen Webseiten drin gespeichert werden. Und wenn ich auf eine Webseite gehe, möchte mich bei Facebook anmelden zum Beispiel, dann hat dieser Passwortmanager ein Browser-Plugin, erkennt, ich bin bei Facebook und füllt dort mein Passwort automatisch ein. Das heißt, ich kenne das Passwort vielleicht auch gar nicht, weil es sehr kryptisch ist, weil es sehr lang ist. Der generiert mir ein sehr komplexes Passwort und das wird dann ausgefüllt und ich kann mich dort einloggen. Zugriff zu dem Passwortmanager habe ich dann mit einem eigenen starken Passwort, was ich mir merken kann. Das heißt, ich kann sozusagen auf diesen Safe zugreifen, aber sonst eben keiner. Und das hilft mir eben dahingehend, dass ich auf jeder Webseite, bei jedem Dienst ein eindeutiges, starkes Passwort habe. Das heißt, wenn jetzt mein Passwort bei Facebook beispielsweise irgendwo liegt, dann ist mein Facebook-Account zwar betroffen, aber nicht alle anderen Accounts. Und das ist ein entscheidender Vorteil, wenn es jetzt um solche Leak-Thematiken gehen. Weil ich gehe davon aus, dass der Angreifer hier ein Benutzername-Passwort-Kombination irgendwo gefunden hat und hat dann einfach die Dienste durchprobiert und die Betroffenen haben vermutlich das gleiche Passwort verwendet und so konnte er an seine Daten kommen.
Ja, davon gehe ich auch aus, dass es so war. Ja, ich gebe Ihnen auch recht, ein Passwortmanager kann hier helfen. Nur man muss sich eben auch klar machen, auch bei dem Passwortmanager kommt es dann auf solche Sachen an, wie beispielsweise mein Passwort für diesen Passwortmanager, auf solche Sachen an, wie beispielsweise, wie sicher ist denn dieser Safe, den der Passwortmanager anlegt? Wo wird er angelegt? Wie ist da die beispielsweise Verwaltung von Arbeitsbereichspeichern und Ähnlichem? Und da kommen wir wieder in die Frage, dass da weitgehend dann viele Nutzer doch überfordert sind, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und da brauchen wir einfach mehr digitale Bildung.
Ich glaube, dass wir IT-Leute den Nutzern auch zu oft viel zu komplizierte Dinge erklärt haben. Und zu sagen, für jeden Dienst ein eigenes Passwort und Passwortmanager und man muss das auch noch regelmäßig wechseln, da sagen natürlich ganz viele Nutzer, hey, das ist so kompliziert, das mache ich doch nicht. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum jemand mit einem Rechner und einem Benutzerkonto überhaupt sein Passwort wechseln soll, solange es keinen Anhalt dafür gibt, dass das irgendwie bekannt wurde. Das sind also manchmal auch Vorgaben, die überhaupt viel zu kompliziert sind. Und am Ende resignieren die Leute und machen nichts. Also ein einfacher Tipp ist auch der, dass man zumindest mal für seine private Mailadresse ein 10-stelliges Passwort nimmt, was möglichst kompliziert ist und schreibt sich das auf einen weißen Zettel und legt den ins Portemonnaie, ohne drauf zu schreiben, das ist das Passwort meines Mail-Accounts. So, und damit ist man schon mal ganz gut unterwegs. Das kann man dann immer einfach rausholen und eintippen an jeder Stelle. Das muss man nicht in irgendwelchen schwindeligen Passwortmanagern eingeben, wo man auch nicht so ganz genau weiß, von wem die kommen. Das muss nicht über eine Cloud synchronisiert werden. Man muss das abschichten und für alle möglichen Online-Shopping und E-Paper. Wissen Sie, wie viele E-Paper-Accounts ich habe? Die Verleger vergewaltigen einen ja regelrecht, wenn ich bei jedem jetzt noch anfange, komplizierte Passwörter zu machen. Ich habe mehrere Smartphones, Tablets, Computer, da wird man total irre. Aber es ist auch am Ende egal. Reicht es auch, wenn man irgendwie ein simples Passwort für solche Dinge hat, womit am Ende ja kein größerer Schaden entsteht, dass andere dann halt auch diese Artikel mal lesen können. Und ich glaube, da braucht man ein bisschen pragmatischeres Herangehen, weil viele Nutzer steigen einem da einfach aus, weil es zu kompliziert ist.
Herr Welchering, Herr Trost, einverstanden? Also mit dem pragmatischen Vorgehen ja. Solange Sie das nur auf Ihr privates Mailkonto und auf diesen einen Zugang beschränken, ja. Aber ich habe eben auch schon Hörer gehabt, die haben mir dann ganz stolz eben ihr Notizbuch gezeigt, in dem die Passworte standen. Und da waren natürlich dann auch ihre Kontennamen dabei. Und dann wird es natürlich wieder ein bisschen problematisch.
Dann ist ein Problem. Deshalb weißer Zettel nur das Passwort, ohne draufzuschreiben, wofür es ist. Aber der private Mail-Account ist auch der Dreh- und Angelpunkt. Wenn man jetzt auf diese konkrete Sache von letzter Woche schaut, dann ist jedenfalls mein Eindruck, dass der Hack darüber gelaufen ist, dass der Hacker sich erstmal den Zugang zum privaten Mailkonto erbeutet hat und hat dann bei anderen Diensten einfach gesagt, schick mir ein neues Passwort und hat das natürlich, weil er den Zugang zum Mail-Account hatte, dann auch bekommen und sich darüber dann einen Dienst nach dem anderen erobert. Und deshalb glaube ich, wenn man mal sein privates Mailkonto gesichert hat, dann hat man schon mal ein Stück erreicht. Und dazu kommt, dass wir, glaube ich, auch alle zusammen bisher den Fehler gemacht haben, immer Firmen, Organisationen, Behörden, kritische Infrastrukturen zu schützen. tun. Das hilft aber nichts, wenn die private Mailadresse des Geschäftsführers oder des wie auch immer geartet Verantwortlichen, wenn die private Mailadresse so völlig unsicher ist. Und viele Leute neigen auf, ja, eben dann doch dazu, auch mit Partnern oder Freunden zu kommunizieren. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch nochmal, vielleicht auch was die regulatorische Seite betrifft, viel stärker nochmal auch auf diese private Kommunikation gucken, auch um die Organisationen abzusichern.
Die digitale Ignoranz, was hindert uns am Datenschutz? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Jetzt ist mangelnder Datenschutz nicht nur ein individuelles, sondern auch ein strukturelles Problem. Herr Trost, zum Beispiel, viele Leute haben ein Smartphone in der Tasche, für das es vom Hersteller keine Sicherheitsupdates mehr gibt.
Ja, das ist ein allgemeines Thema mit sämtlichen Smart Devices, sage ich mal, die einfach nach einer relativ kurzen Lebenszeit eigentlich obsolet werden, weil keine Security Patches mehr kommen. Ich kann die aktuellen Programme nicht mehr nutzen. Die Leute nutzen natürlich weiterhin, weil es funktioniert ja noch. Und da stimme ich meinen Vorrednern zu, dass es da auch eine Regelung geben sollte, dass ich solche Devices einfach länger unterstützen muss mit Security Patches. Das fängt mit dem Smartphone an, aber es gibt ja auch Beispiele von beispielsweise Webcams, Überwachungskameras für zu Hause, die im Internet stehen, wo jeder weiß, die haben eine Sicherheitslücke, aber der Hersteller sagt, wieso, du hast es schon gekauft, warum soll ich da jetzt nochmal mir einen Aufwand machen und da jetzt nochmal ein Security Patch für schreiben?
Herr Welchering, Bundesinnenminister Seehofer will die Hersteller mit einem IT-Gütesiegel dazu bringen, die Sicherheit ihrer Produkte zu verbessern. Ist das der richtige Ansatz?
Na, es könnte ein Ansatz sein, aber da muss man ganz genau drauf gucken, wie es denn ausgestaltet wird. Wenn es letztlich nur um einen Beppel geht, bei dem beispielsweise eine bestimmte Firmware in einem bestimmten Router oder sowas dann als von irgendeiner Anstalt, irgendeinem TÜV, wem auch immer zertifiziert dargestellt wird, dann bringt das herzlich wenig. Dann habe ich halt einen Beppel mehr auf dem Router. Wenn das in Richtung geht, hier hast du sozusagen eine Mindesthaltbarkeitsdauer, also bis zu einem bestimmten Datum muss der Hersteller sicherstellen, dass du ständig die neuesten Patches und Updates bekommst. Dann kann man etwas damit anfangen. Seehofers Ankündigung habe ich ehrlich gesagt etwas zwiespältig vernommen, weil er war auf dem Digitalgipfel in Nürnberg, auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung schon etwas weiter. Da hat er zumindest in Aussicht gestellt, dass er prüfen lassen will in seinem Ministerium, ob es nicht doch eine Meldepflicht für IT-Sicherheitslücken geben soll. Davon war jetzt leider gar nicht mehr die Rede.
Dafür ist er übrigens auch zuständig und für die Router eher nicht. Aber das ist noch eine andere Frage. Ich glaube, dass mit diesem Gütesiegel, das wird seit Jahren diskutiert. Ich sehe das ähnlich wie Herr Welchering und es hat sogar auch noch Nachteile. Man muss aufpassen, wenn wirklich eine Lücke bekannt wird und ein Routerhersteller bringt einen Patch und der müsste den dann immer erst auch nochmal zertifizieren und prüfen lassen, dann wird er ja Tage verlieren, diese Lücke zu schließen. Und ich habe den Eindruck, dass beim BSI bei aller Wertschätzung, die machen sehr viele gute Dinge, sind auch eine tolle Behörde. Aber das BSI neigt manchmal auch dazu, sehr, sehr kleinteilig zu arbeiten.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die oberste Behörde, die sich um die IT-Sicherheit in Deutschland kümmert, unter Organisation des Innenministeriums. Und im BSI geht man jetzt hin und macht unglaublich viele Auflagen für Routerhersteller. Gleichzeitig gibt es aber für Videokamerahersteller keine einzige Auflage. So, und der Sicherheitsgewinn eines Routers, jetzt kann man sagen, das ist das zentrale Einfallstor. Ja, aber das hilft einem halt alles überhaupt gar nichts, wenn man eine Videokamera bei eBay gekauft hat für ganz kleines Geld von irgendeinem völlig dubiosen Hersteller, wo es dann kein Patch mehr gibt, die dann nach 6 Monaten von einem Hacker übernommen wurde und zwar nicht durch großen Fleiß, sondern einfach durch so eine Massenabfrage von kompromittierten Kameras und die dann anfängt, auf einmal irgendwelche Server von mittelständischen Unternehmen oder im Zweifelsfall auch vom Innenministerium zu attackieren mit Angriffen. Eine Kamera ist dann auch nicht schlimm, aber wenn sie 1 Million davon haben, dann können sie sogar die Amazon-Server lahmlegen. Und das ist ja alles auch schon passiert vor einem Jahr. Und ich finde es Wahnsinn, dass wir hier einfach bis heute keine Standards für diese ganzen IoT-Geräte haben. Und es kommen Milliarden von Geräten in den Markt. Jedes Gerät, was Sie künftig kaufen, wird am Ende verbunden sein. Und hier müssen deutlich striktere Regeln her. Ich bin im Übrigen auch der festen Überzeugung, was vorhin schon mal anklang, da muss draufstehen, wie lange werden Sicherheitsupdates geliefert. Und wenn das Gerät aber am Ende eben Teil eines solchen Botnetzes ist, dann muss auch der Anschluss nach mehrfachen Warnungen irgendwann gekappt werden. Und dann kriegt der Kunde auch gerne einen Anspruch, das dann auch umtauschen zu können innerhalb dieses Zeitraums. Aber da muss auch deutlich konsequenter vorgegangen werden. Ansonsten werden wir hier in Situationen kommen, die werden übel sein.
Ja, aber das bitte ich nochmal ein bisschen weiterzudenken. Das bitte ich in die Richtung weiterzudenken, dass wir da einfach eine vernünftige Produkthaftung brauchen. Denn solange beispielsweise der Hersteller von irgendeiner Webcam, die es für 15 Euro gibt, dann sagt, ist mir doch egal, wenn meine Webcams dann an so einem Amazon-Angriff beteiligt sind, wenn ich da zusätzliche Sicherheit einbaue, wird sie zu teuer. Solange eben werden wir das Problem nicht lösen. Wir können es erst dann lösen, wenn dieser Hersteller dann im Schadensfall auch wirklich massiv für die Produkthaftung einstehen muss.
Das haben wir im Koalitionsvertrag lange diskutiert. Ich glaube, das mit der Produkthaftung klingt gut, funktioniert aber nicht. Ganz einfach deshalb, weil wer soll wen haftbar machen? Wenn Sie mittelständisches Unternehmen sind und jemand erpresst Sie und sagt, dein Webshop, mit dem machst du im Monat 100.000 Euro Umsatz und wenn du uns jetzt nicht irgendwie mal 50.000 Euro bezahlst, dann kriegst du so viele Angriffe, dass du keinen Umsatz mehr machst und dann verlierst du in 2 Wochen mehr Geld, als wenn du uns bezahlst. So funktioniert die Erpressung im Internet. So, und jetzt wird dieser Angriff gefordert. Dann wird ja nicht 1 Million Kameras vom selben Hersteller diesen Angriff fahren, sondern dann gibt es einen Verbund aus allem Möglichen. Von schlecht abgesicherten alten Rechnern mit Windows XP, irgendwelchen Kameras, Toastern, weiß der Herrgott, 1000 Geräte. Außerdem, wie wollen Sie jetzt als Mittelständler erkennen, welche Geräte es genau sind, die Sie bombardieren? Und wollen Sie jetzt gegen 100.000 Hersteller eine Produkthaftung beanspruchen? Sie können diesen Anspruch am Ende einfach nicht umsetzen und der Endkunde kann es auch nicht. Und Sie erleben ja diese Gleichgültigkeit, dass jemand, der sich für 19 Euro die Kamera bei eBay gekauft hat, sagt, naja, kann ja sein, dass die an irgendeinem Hack beteiligt ist, ist doch nicht schlimm, mein Internetanschluss geht, die liefert mir Bilder, ist doch alles in Ordnung. So, und wer soll also diesen Produkthaftungsanspruch am Ende wirklich geltend machen? Und dazu kommt immer noch die Gefahr, wenn es am Ende dann mal einen deutschen Mittelständler trifft, und ich bin ja froh, dass wir noch gute deutsche Routerhersteller haben, ich sag mal Lancom oder AVM, um mal zwei zu nennen, mit den Fritzboxen, die halt wirklich gute Produkte machen, wo man sich auch gut sicher fühlen kann. Wenn so eine Firma am Ende noch von so einer Produkthaftungsklage überzogen wird, als Mittelständler, sind die ganz schnell im Eimer, während sie halt diese chinesischen Massenhersteller überhaupt gar nicht kriegen können, die überhaupt gar nicht in unserem Rechtsraum drin sind. Und deshalb halte ich das mit der Produkthaftung für eine, ehrlich gesagt, gefährliche Sache, die am Ende den Nutzern gar nichts bringt.
Also eine Produkthaftung bringt den Nutzer nur dann etwas, wenn erstens sichergestellt ist, die Verbindungen können rückverfolgt werden. Da gebe ich Ihnen recht, das kann der Endnutzer nicht. Da brauchen wir tatsächlich dann Ermittlungsbehörden, die das machen. Die können das auch. Und zum Zweiten, wenn wir tatsächlich auch internationale Abkommen haben und somit unterschiedliche Rechtskulturen, Rechtsräume auch zusammenbringen, sodass ich über diese internationalen Abkommen dann eben aber auch beispielsweise den chinesischen Hersteller in Haftung nehmen kann. Das haben wir nicht, da gebe ich Ihnen recht, aber das bräuchten wir.
Aber wenn Sie doch jetzt ein Botnetz haben, das besteht aus Tausenden von Geräten, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Geräte vom selben Hersteller sind, ist doch bei null. Die Wahrscheinlichkeit ist doch ganz hoch, dass das ein Mischmasch aus Hunderten von Produkten sind. Wie wollen Sie denn da eine Produkthaftungsklage starten?
Das ist dann eben nicht eine, das sind dann tatsächlich mehrere, aber das ist machbar.
Die digitale Ignoranz, was hindert uns am Datenschutz, das fragen wir in dieser Sendung. Die Rolle der Nutzer und der Hersteller haben wir jetzt besprochen. Fehlt noch ein dritter Akteur, der Staat. Herr Trost, tut der Staat genug, um uns vor Angriffen im Netz zu schützen?
Nein, das ist schwer zu beantworten. Also wenn ich mir die Diskussion anschaue, dann wird da geht es teilweise in gute Richtungen, teilweise geht es komplett am Thema vorbei. Also natürlich nach jedem Hack oder nach jeder IT-Sicherheitsproblematik gibt es dann wieder den Aufschrei, dass der sogenannte Hackback gefordert wird.
Das also müssen Sie erklären.
Dass man sozusagen offensiv gegen Angreifer vorgehen darf. Das ist rechtlich noch nicht möglich, aber das wird natürlich gefordert. Davon halte ich wenig bis gar nichts. Das ist kontraproduktiv und schädigt die Security von allen Nutzern.
Also wie würde das dann aussehen? Man würde zum Beispiel fremde Server im Ausland sabotieren und würde Daten, die dort gespeichert sind, löschen.
Ja, wie Sie schon sagen, es ist faktisch überhaupt nicht möglich. Also selbst in diesem Fall jetzt in dem Leak wurde dieser Hackback gefordert, beziehungsweise sollte man doch darüber nachdenken, wen greife ich denn da an? Den 20-jährigen Hessen oder Twitter oder wen greife ich denn an? Das ist einfach totaler Nonsens. Und da denke ich mir, wenn wir die Energie, die in solche Themen investiert wird, nutzen, um mal die defensiven Fähigkeiten zu stärken, dann würden wir besser dastehen.
Ja, Zombeck, die Forderung kam, glaube ich, aus Ihrer Fraktion.
Ja, also in der Tat ist sie natürlich für den 20-jährigen hessischen Hacker nicht sinnvoll. Da sind wir uns, glaube ich, sofort einig. Die bezieht sich auch auf ein ganz anderes Phänomen, nämlich auf der Frage, wenn Staaten andere Staaten angreifen. Und das haben wir ja schon gesehen, dass halt eben von auf einmal vom Staat gesponserten Hackern in der Ukraine massive Angriffe auf die Infrastruktur, auch auf die Strominfrastruktur gefahren wurden. Und da muss man sich fragen, wie kann man sich da verteidigen? Und wir haben bei der Umsetzung der NIS-Richtlinie im letzten Jahr halt den Anbietern und dem Staat auch Möglichkeiten gegeben, auch Kommunikationsknoten abzuschalten, auch bestimmte Verkehre zu sperren, um sich dagegen zu wehren. Das ist wichtig. Aber dazu gehört natürlich immer auch die sogenannte Frage der Attribution. Also wer greift mich hier eigentlich an? Und da segeln viele unter falscher Flagge. Am Ende weiß niemand, wer wirklich jemanden angreift, außer man hat selber einen Zugang zu den anderen Diensten und kann sehen, was die machen. So jedenfalls ist die Theorie. Und insofern ist das sicherlich eine Sache, die im Portfolio, wenn es um die Frage geht, wie Staaten gegen Staaten agieren und sich verteidigen, ein Instrument, was man auch haben sollte. Das hilft aber niemandem als Endnutzer, um sein Google-Konto zu sichern. Damit hat das keinen Bezug.
Das ist schon richtig.
Wobei man auch sagt,
Es basiert natürlich auch darauf, dass der Staat dann sozusagen Wissen über Sicherheitslücken hat, um dann im Zweifelsfall auch dann die Gegner anzugreifen. Ja. Das bedingt letzten Endes dann, dass man Sicherheitslücken findet, die geheim hält, den Hersteller nicht informiert. Das hat mit ethischem Hacken oder sowas dann gar nichts mehr zu tun. Das heißt also, der Staat würde letzten Endes Sicherheitslücken geheim halten und meinen Rechner zu Hause sie unsicherer machen als es sein müsste.
Ja, Herr Welchering, das ist ja die Frage, darf der Staat das tun, was er anderen verbieten will, nämlich Sicherheitslücken finden und sie ausnutzen?
Er darf sie zumindest dann nicht geheim halten und offen halten. Denn das Verfassungsgericht hat ja mehrfach festgestellt, dass es ein Recht auf Integrität der informationstechnischen Systeme gibt. Und dagegen wird dann verstoßen, das muss man ganz klar so sagen. Die Polizeigesetze, die im Augenblick den Einsatz von Staatstrojanern erlauben, verstoßen dagegen. Das muss man einfach genauso hinstellen. Und was den Hackback angeht, der ja zum Beispiel, den hat ihr Parteikollege Frei tatsächlich in diesem Fall des Datenleaks gefordert. Und da muss man sich eben auch fragen, wessen Server sollen denn dann zerstört werden? Die von Amazon, auf denen dann auch teilweise noch diese Daten liegen, die von irgendwelchen Initiativen, die diese Daten zwischengeparkt haben als Hoster. Also da wird es dann wirklich problematisch. Und auch bei dem von Ihnen angesprochenen Fall, dass man das sozusagen bei interstaatlichen Auseinandersetzungen tatsächlich so regeln muss. Das sind ja dann die digitalen Waffen, über die sich dann auch die UN im Augenblick sehr den Kopf zerbrechen. Da ist wirklich das Problem, ja, aber dann brauche ich Sicherheitslücken und genau mit diesen Sicherheitslücken, wie Herr Trost schon sagte, mache ich das gesamte Netz, mache ich die gesamte Infrastruktur hochgradig unsicher. Denn die werden auch von der organisierten Kriminalität natürlich genutzt.
Das heißt, möglicherweise sind dann Millionen von Nutzern durch diese Sicherheitslücken gefährdet.
Also, ja, so ist das. Man muss sich natürlich fragen, wie kommt man denn an diese Sicherheitslücken? Und bei den Sicherheitslücken gibt es einen florierenden Handel. Es gibt Leute, die der Überzeugung sind, dass in Programmierwerken, die ja aus Millionen, Milliarden Zeilen Quellcode bestehen, teilweise jede hundertste Zeile kritische Fehler enthält. Das heißt, Produkte haben unglaublich viele Lücken, unglaublich viele Fehler. Es ist nicht so, dass es jetzt den Einzelnen gibt und wenn einer den gefunden hat, dann hat er was ganz Besonderes, sondern es gibt unendlich viele Lücken und es entstehen pausenlos neue und es gibt einen sehr florierenden Handel mit diesen Lücken in schwarzen Kanälen und dieser Handel, der findet auch dann statt, wenn sich von der staatlichen Seite keiner beteiligt. Es ist jetzt so, dass man sich natürlich überlegen muss, ob das gut ist, wenn andere Staaten eben ein solches Arsenal haben und man ist selbst komplett blind auf diesem Auge. Und das hat nichts mit der Frage, das kannst du nochmal wiederholen, zu tun, irgendwelcher 20-jährigen Hacker, sondern da geht es wirklich um die Frage, sich zu verteidigen, wenn andere Staaten einen angreifen. Und es ist naiv zu glauben, da würde nichts passieren. Darüber hinaus ist es noch, und als zweiter Punkt, weil es gleich bestimmt auch kommt, CITES ist eine Behörde, die eingerichtet wurde, um den Polizeibehörden auf Länderebene zu helfen. Ja, weil es ist in Deutschland ist Polizeirecht Länderrecht. So, und wenn Sie jetzt einen jemanden haben, der in Syrien im Terrorcamp war, der kommt zurück und Sie wissen, der ist da ausgebildet, dem hat man die Empathie genommen und der möchte einen Anschlag verüben, dann glaube ich, gibt es schon ein paar Zuhörer, die der Meinung sind, da sollte man doch mal genauer hingucken, was der eigentlich nicht macht. So, und wie kann man das organisieren? Am Ende können sie es so machen wie die Amerikaner und sagen, wir müssen eine Hintertür einbauen oder ihr dürft Dinge mit einer gewissen Verschlüsselung nicht mehr exportieren und macht damit die Produkte für alle schwach. Oder sie gehen den deutschen Weg und sagen, wir wollen, dass die Verschlüsselungen so stark sind, wie es nur geht. Wir wollen gesetzlich keine Hintertür einführen. Aber wir haben eine Truppe von Spezialisten, die dann halt dem Landeskriminalamt in Bremen zum Beispiel schon dabei helfen, wenn sie so einen Terrorverdächtigen haben, der aus dem Terrorcamp in Syrien kam, dass man mal in die Geräte reingucken kann, um zu sehen, was dann wirklich passiert. Und das passiert in ganz wenigen Einzelfällen nur mit einer richterlichen Erlaubnis. Und wir reden hier über eine zweistellige Zahl von Leuten in ganz Deutschland pro Jahr. Also es ist ein Promille von einem Promillsatz, über den wir hier reden. Und ich glaube, das ist richtig. Der Staat hat nicht nur die Aufgabe, die Integrität der Daten zu schützen. Der Staat hat auch die Aufgabe, die Menschen vor Terrorangriffen zu schützen. Und das wird auch von uns erwartet. Und ich glaube, dass das eine Maßnahme ist, die in einem vernünftigen Verhältnis steht.
Gebe ich Ihnen völlig recht, aber dafür braucht der Staat weder Staatstrojaner noch Sicherheitslücken, sondern da würde ich vorschlagen, den Weg der Datenanalysten des Bundeskriminalamtes zu gehen, die dann beispielsweise ein Endgerät auf dem Account eines Verdächtigen mit anmelden und darüber etwa sogar bei WhatsApp mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach mit drin sind. Da haben die keinen Staatstrojaner gebraucht, da haben die keine Sicherheitslücke ausgenutzt.
Über die Mechanismen kann man sicherlich reden.
Naja, aber es wird ja immer damit argumentiert, wir brauchen diese Sicherheitslücke und müssen sie offen halten, damit wir Kriminalität bekämpfen können.
Nee.
Und das ist ja der falsche Ansatz.
Es gibt da kein Gesetz, wo drin steht, der Staat soll Sicherheitslücken ankaufen, sondern es ist eine Behörde eingerichtet worden, weil es ist doch, glaube ich, relativ klar, wenn Sie in Deutschland die Polizei als Länderrecht haben und dann haben Sie wirklich solche kleinen Bundesländer wie Bremen und die sollen jetzt alleine auf einem Handy eines Terrorverdächtigen anfangen, Verkehre zu überwachen. Das können die technisch nicht. Dafür brauchen sie einfach einen Dienstleister und das ist CITES, die das halt eben für diese 16 Landespolizeibehörden organisieren. Aber nirgendwo in dem Gesetz und in dem Auftrag steht drin, dass die Sicherheitslücken organisieren sollen, sondern die sollen mit richterlicher Erlaubnis in ganz wenigen Einzelfällen den Zugang zu Geräten schaffen. Und wenn es da bessere Methoden gibt als mit Sicherheitslücken, dann sollen sie die auch verwenden, das ist doch klar.
Herr Trost, kommen wir nochmal auf einen anderen Akteur, staatlichen Akteur zu sprechen. Im aktuellen Fall, da steht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Herr Jatzombek hatte schon angesprochen, das BSI vor allem in der Kritik. Das BSI habe schon früh Hinweise über Hackerangriffe bekommen, diese aber als Einzelfälle behandelt und das Muster eines Serientäters nicht erkannt. Wie sehen Sie das? Hätte man da schon früher reagieren können, ja müssen?
In dem Fall ist es tatsächlich schwierig, das automatisiert zu erkennen. Also es war ja von diesem Frühwarnsystem auch die Rede. Hätte jetzt wahrscheinlich in diesem Fall schwer angeschlagen, weil die Postings bei Twitter, die waren so unverdächtig. Da ist weder das Wort Leak vorgekommen noch irgendwas anderes. Also wenn da jetzt irgendwo drin steht, das 24 Türchen CDU, CSU, da vermutet ja jetzt niemand irgendwelche geleakten Daten hinter. Dass man der Sache nicht nachgegangen ist, obwohl Einzelne sich da gemeldet haben und erst aktiv wurde, als jetzt Politiker betroffen waren oder Parteien betroffen waren, das ist natürlich ein bisschen, naja, hat einen negativen Beigeschmack, muss man sagen.
Herr Belchering. Ja, also hier muss ich, obschon ich das gar nicht oft tue, aber hier muss ich tatsächlich mal Herrn Seehofer und das BSI in Schutz nehmen. Also es waren Einzelfälle, die da diskutiert wurden. Und von diesen Einzelfällen, auch wenn da mal eine Handynummer dann veröffentlicht war, kann man eben nicht auf diese gesamte Datensammlung schließen. Und das konnten auch die Analysten des BSI zu der Zeit nicht.
Herr Jatzombek, wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass das BSI seine Sache gut macht. Die haben international auch einen guten Ruf. Die haben den Auftrag, die Behörden zu schützen. Die haben den Auftrag, jetzt auch kritische Infrastrukturen zu schützen. Und ich glaube, es wäre gut, das, was im Koalitionsvertrag steht, jetzt schnell umzusetzen, nämlich dem BSI auch Kompetenzen beim Verbraucherschutz zu geben, damit sie ihre wirklich guten Fähigkeiten auch einsetzen können, um den ganz normalen Nutzern noch zu helfen.
Mhm. Und da hätte ich noch einen weitergehenden Vorschlag. Ich würde das BSI auch sozusagen aus der Oberaufsicht des Innenministeriums herausnehmen, weil dann ist auch die Gefahr gebannt, dass ja widerstreitende Interessen dort aufeinandertreffen, beispielsweise in Richtung Entschlüsselung und etwa Handel mit Sicherheitslücken oder Sicherheitslücken offen zu halten.
Na, wir haben dafür ja genau diese zweite Organisation CITES gegründet. Die hat den Auftrag, Zugänge zu öffnen. Das BSI hat den Auftrag, Zugänge zu schließen. Und deshalb haben die eben nicht sich widersprechende Aufträge. Eine völlige Unabhängigkeit des BSI würde zu einem sehr konkreten Problem führen, denn das BSI sichert die Behördenkommunikation ab und geht bis hin in das Büro vom Bundesinnenminister und prüft das auf Wanzen. Und wenn sie sagen, würden, das wird eine komplett unabhängige Einrichtung, dann bräuchten wir eine neue Behörde, die innerhalb der Behörden der Bundesrepublik Deutschland für Sicherheit sorgt. So, und dann müssen sie eine zweite Struktur aufbauen. Und Leute, die diese Themen alle beherrschen, solche Sicherheitsexperten zu bekommen, ist ohnehin extrem schwierig. Und mit dem Gehaltsgefüge im öffentlichen Dienst, manche glauben sogar fast unmöglich. Und dann noch eine zweite Institution aufzubauen, das kann ich mir zwar theoretisch vorstellen, aber praktisch erkenne ich nicht, wie wir das auf die Reihe bringen wollen.
Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum, die digitale Ignoranz. Was hindert uns am Datenschutz? Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Bundestagsabgeordneten Thomas Jadsombek von der CDU, dem IT-Sicherheitsexperten Rüdiger Trost und dem Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.